Moin und herzlich willkommen zu Doinks Erben, deinem Wrestling-Podcast. Zu Gast sind meine Freunde der fröhlichen Volksmusik, Nico.
Gott.
Und Flo.
Guten Tag.
Wundervoll. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr zuhört. Und heute sind wir 2 Wochen vom WrestleMania-Sonntag entfernt. Also ist nicht mehr so lang. Noch 13 Tage bis zur Eröffnung der diesjährigen WrestleMania. Und 20 Jahre ist es bereits her, dass eine andere WrestleMania stattgefunden hat. Und zwar die WrestleMania 20 mit dem Main Event Match. Nico, was war das Main Event Match?
Triple H gegen Shawn Michaels gegen Chris Benoit.
Um die World Heavyweight Championship. Und dieses Match haben wir uns angeschaut. Also wir heißt Flo und ich, weil Nico hatte natürlich wieder keine Zeit.
Ist leider so gewesen. Ich hatte heute keine Zeit. Als du um 11 geschrieben hast, dass ich das gucken soll, da war ich leider beschäftigt.
Nico, deshalb machen wir es ja so, dass wir das Match auslosen bei der vorherigen Podcast-Folge. Die vorherige Podcast-Folge haben wir aufgenommen wann?
Zuletzt.
Vor über einer Woche.
Vor genau einer Woche. Danke, Flo. Am Montag haben wir. Ja, genau.
Vor sechs Tagen waren es.
Ich
muss arbeiten im Gegensatz zu euch.
Ja, das ist richtig. Du bist natürlich richtiger Workaholic und nimmst dir auch keine Freizeit für irgendwas.
Richtig. Ich habe Sport auch. Und Arbeit.
Ich habe auch 40 Stunden gearbeitet, Kollege.
Gut, das Main Event Match. Flo, erzähl mal ein bisschen, wie hat es dir denn gefallen?
Ich fand erstmal die Crowd fand ich richtig, richtig schlecht. Also irgendwie haben die beim Entrance gar keine Reaktion gezogen und auch die erste Viertelstunde waren die komplett tot. Irgendwie. Deswegen kam ich auch gar nicht ins Match rein, ehrlicherweise. War in Ordnung. Ich finde es ein bisschen overhyped. War in Ordnung. Brauche ich jetzt nicht nochmal mehr anschauen. Ich fand irgendwie Kevin Owens gegen Chris Jericho besser, was wir schon mal besprochen hatten.
Du meinst das WrestleMania-Match insgesamt in der Perspektive von heute zu damals ist overhyped?
Genau. Das ist ja wrestlerisch schon sehr in den Himmel gelobt, sage ich mal. Ne? Für damalige Verhältnisse war das wahrscheinlich ziemlich gut, ne? Aber für mich war das ein klassisches Triple Threat Match mit so ein, zwei großen Spots und ja, sonst war es in Ordnung.
Ich muss sagen, es hat mir ganz gut gefallen. Ich gehe mit, dass es dem hohen Anspruch, den man heute darauf setzt, beziehungsweise dass es sozusagen als Vorgänger von großem technischem Wrestling und einem großen Main Event gilt, den Anspruch nicht erreicht. Das Ganze fand im Madison Square Garden statt, by the way, was ja eigentlich eine gute Crowd für sich ist. Wir hatten jedoch im Match, ich glaube, 3-4 Mal Let's Go Benoit Chants, die dann auch ziemlich laut waren. Aber dennoch war die Crowd vielleicht auch vom Abend schon her durch. Das Ganze ging, glaube ich, über 4 Stunden. Auch das Event schon für damalige Verhältnisse recht lang. Und aber wir hatten eigentlich zwei, drei ganz schöne Spots. Wir hatten zum Beispiel einen ausgeführten Double Suplex von Shawn Michaels und Triple H durch das Kommentatorenpult gegen Chris Benoit. Und das war ein sehr, sehr nicer Spot. Der hat mir sehr gut gefallen. Shawn Michaels und Triple H haben sich auch gecuttet, also hatten eine schön Blut runterlaufen, wie es zu der damaligen Zeit üblich war. Und das gute Blading führt zum Bleeding. Und einige Nearfalls waren auch dabei. Und am Ende gewinnt der Underdog, der Babyface, das Match. Wie wir es schon ähnlich 10 Jahre später zum Beispiel gesehen haben. Ich glaube, 10 Jahre früher war doch, ich muss gerade überlegen, was WrestleMania 10, bin ich mir gerade gar nicht sicher.
Da war Yokozuna gegen Bret Hart und dann kam, glaube ich, Hulk Hogan nochmal raus. Oder war das WrestleMania 9?
War das nicht WrestleMania 9? Du meinst in Las Vegas das? Mich verwirren die alten WrestleManias auch immer.
Ist auch halb so wild, ich gucke das währenddessen nach. Ja, wie man es auch bei Daniel Bryan bei WrestleMania 30 gemacht hat, der Babyface gewinnt mit der Story, dass er den Rumble, also in dem Fall, dass er den Rumble gewinnt. Und Chris Benoit hat sich zum World Heavyweight Champion gekrönt. Das hat der Crowd auch ziemlich gut gefallen. Obwohl ich sagen muss, es war ein verhältnismäßig kleiner Pop dafür, dass die ganze Crowd dahinter war. Also da gehe ich mit, weil wir hatten ein Finish, dass Shawn Michaels ausgenockt wurde und Triple H wurde dann in den guten Crossface gepackt. Und da hat er auch 2 Minuten lang durchgehalten. Dann hat Chris Benoit ihn nochmal in die Mitte des Rings gezogen und dann hat Triple H getappt. Also ähnlich wie man es auch 10 Jahre später bei Batista gesehen hat. Ich rede jetzt davon, weil ich das schon deutlich besser kenne, das Match. Und zu der Zeit, ja, war ich noch ein kleiner Bub. Wie alt war ich? 2? Genau. Hat mir aber sonst ansonsten gut gefallen. Und auch mal schön, dass wir ein gutes Match bewerten durften. Abgesehen vom Kevin Owens Jericho Match. Und Nico es dennoch nicht angeguckt hat. Das ist natürlich grandios.
Ja.
Ich habe gerade mal... zum Match was. Ich habe noch einen Fun Fact.
Achso, okay. Ich wollte nur sagen, ich habe gerade mal nachgeschaut. Es war bei WrestleMania 10 einfach nur Bret Hart gegen Yokozuna. Und WrestleMania 9 war das mit Hulk Hogan, der dann danach noch rauskam.
Ah, in dem 10-Sekunden-Match schon mit dem Legdrop, ja.
Genau. Ja.
Jetzt zum Fun Fact. Der Fun Fact ist nicht, dass ich noch nie ein Match angeguckt habe für diesen Podcast. Der Fun Fact ist, dass der Madison Square Garden direkt neben der Penn Station in Manhattan ist. Das heißt quasi genau da, wo wir in unserer USA-Woche nach dem WrestleMania-Wochenende mit dem Zug einmal nach New York fahren. Das allererste, was wir sehen werden, ist der Madison Square Garden tatsächlich. Der ist direkt daneben.
Das ist tatsächlich sehr cool.
Also ist ja ein legendäres Gebäude, da hat ja schon gefühlt alles stattgefunden, alles was etwas auf sich hält in den USA im Bereich Unterhaltung oder Sport, war schon mal im Madison Square Garden. Und ich glaube, das ist schon ein ziemlich cooles Gebäude von außen.
Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Dann ist es auch bald soweit, dass wir da hinreisen. Was noch geschehen ist, wenn wir schon die WrestleMania ansprechen, ist, dass um das Tag Team Championship Match, dieses Six-Pack Ladder Challenge oder dieses Ladder Match, noch 2 Qualifying Matches ausstehen. Und zwar müssen wir aufklären, das hatten wir nicht letzte Woche falsch gesagt, dass die New Catch Republic, also Pete Dunne und Tyler Bate, sowie Legado del Fantasma, sich noch nicht ganz qualifiziert haben. Und zwar haben sie sich erst für die 2. Runde qualifiziert. Und dabei werden sie dann bei der nächsten SmackDown ein Qualifying-Match bestreiten gegeneinander, um dann einen Spot im Tag-Team-Titel-Match bei WrestleMania zu ergattern. Genauso Austin Theory und Grayson Waller werden auf die Street Profits treffen, um eben jenen Spot ebenso zu ergattern. Und wen seht ihr denn da drin?
Ich finde das erstmal sehr interessant, dass bei SmackDown 8 Tag-Teams um 2 Spots kämpfen, während bei Raw 6 Tag-Teams um 3 Spots kämpfen.
Ja, das ist.
Also ich verstehe an sich den Sinn, dass Raw mehr Spots hat, weil Raw hat mehr Sendezeit. Damit sollten sie eigentlich auch ein größeres Roster haben. Ist aber spannend, dass das größere Roster tatsächlich bei SmackDown ist. Ich finde es an sich ja gut, dass man versucht, viele zu präsentieren und damit dann quasi das in Halbfinals und Finals bookt bei SmackDown. Jetzt sehe ich bei dem, was übrig ist, dass Tyler Bate und Pete Dunne, ich habe den Namen schon wieder vergessen,
Tag-Team. New Catch Republic,
genau, werden sich den Spot sichern gegen Legado del Fantasma, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und im anderen Match bin ich mir eigentlich auch fast sicher, das werden nämlich Austin Theory und Grayson Waller gewinnen. Denn
100%.
Ich denke, dass die Street Profits durch Eingriff von AOP den Spot nicht gewinnen werden.
Ja, gehe ich mit.
Sehe ich ganz genauso. Das wird auf ein Six-Man-Tag-Team-Match bei WrestleMania hinauslaufen.
Ja.
Das wird es sowieso, weil wir hatten ja jetzt schon das Match Bobby Lashley gegen Karrion Kross, was auch ziemlich lange ging. Und deshalb sollte das ein Six-Man-Tag-Team-Match werden, was auch eigentlich fein wäre. Ja.
Man baut das ja auch schon seit, ich glaube, Anfang Dezember auf.
Ja,
schon von daher lange. Ist das schon gutes Long-Term-Booking, sage ich mal.
Ja, ja. Was wir bei der letzten Folge noch nicht so viel besprechen konnten, ist die Women's Division von WWE. Und da haben wir gerade beispielsweise Becky Lynch, die auf Rhea Ripley treffen wird bei WrestleMania. Und Becky Lynch hat den Royal Rumble nicht gewonnen. Sie hat trotzdem beim Elimination Chamber Pay-Per-View oder Premium Live Event sich den Spot sichern können gegen Rhea Ripley. Und das haben wir schon sehr lange aufgebaut, das Match. Und Nico, was hältst du denn davon, dass das Nia Jackson und Liv Morgan auch da die ganze Zeit eine Rolle mitspielen?
Ich finde tatsächlich, dass man jetzt, wo Becky Lynch Number One Contenderin ist, Becky Lynch ganz gut darstellt. Mir gefällt ja. Das ganz, ganz gut, dass man versucht, Becky Lynch noch heißer zu machen, als sie ist, denn so heiß fand ich sie momentan oder die letzte Zeit nicht. Man hat jetzt auch einigermaßen gute Matches gesehen. Ich fand das gegen Liv Morgan tatsächlich ziemlich gut. Gegen Nia Jax war es das, was man wahrscheinlich rausholen konnte gegen Nia Jax, als eher, sagen wir mal, mittelmäßige Gegnerin von der Matchqualität her.
Ich glaube, es ging 18 Minuten das Match.
Ja, also dafür war es echt gut. Man hat es geschafft, Becky Lynch schon mal mehr noch mal mehr Fahrt aufnehmen zu lassen Richtung Rhea Ripley. Glaube ich annähernd, dass Becky Lynch gegen Rhea Ripley gewinnen wird? Nein. Also ich finde, der Aufbau ist ganz cool und man gibt alles dafür, Becky Lynch so heiß wie möglich zu machen. Aber wirklich heiß ist das Match nicht. Und so sehr ich Rhea Ripley gönnen würde, ein Main Event bei WrestleMania zu haben, dieses Match hat es nicht verdient. Also Rhea Ripley hätte es verdient an sich, Becky Lynch hätte es auch verdient an sich, aber die Diskussion darum, ob es der Main Event an Tag 1 hätte sein sollen, wenn dieses Tag Team Match nicht da wäre, nein, wäre es nicht, denn ich fühle das Match nicht wirklich. Also es ist cool, es ist storytechnisch richtig, dass man es macht. Man stellt den größten Star gegen die beste Wrestlerin, die dominanteste Wrestlerin im ganzen Roster. Das ist vollkommen plausibel, das bei WrestleMania 40 zu bringen. Aber man hat es irgendwie verpasst, da Spannung reinzubringen. Also ich sehe da gerade wenig Spannung drin. Und es ist gut, wie man es macht. Es ist sauber geschrieben. Aber so das letzte Quäntchen fehlt mir, dass das jetzt etwas wird, das in Erinnerung bleibt.
Ich kann dir aber auch sagen, wieso das so ist, oder denke ich zumindest, weil man zwei andere Wrestlerinnen drin hat, die sozusagen Teile des Spotlights wegnehmen und die sowohl mit der einen Main-Eventerin in Rhea Ripley, als auch mit der anderen Main-Eventerin mit Becky Lynch fäden und den Fokus und der Fokus von Rhea Ripley gegen Becky Lynch geht sozusagen damit verloren, weil ich glaube, die hat jetzt eine Promo gegeneinander, das war's aber auch schon. Und sonst sind das dann eher so entweder durch Eingriffe von Liv Morgan und Nia Jax verhindert, beziehungsweise dann kommen so lustige Blicke von Rhea Ripley, wie, jetzt wurdest du.
Ich finde nicht mal. Also, ich glaube, dass Liv Morgan und Nia Jax eher dazu beigetragen haben, Becky Lynch überhaupt so populär, also überhaupt wieder dahin zu bringen, dass es einigermaßen spannend wirkt. Okay. Ich glaube, was man verpasst hat, ist, dass also Becky Lynch hat nicht diesen Fanrückhalt, den sie mal vor ein paar Jahren schon hatte. Sie ist zwar absolut populär, sie ist der größte Star, aber so dieses letzte bisschen zu sagen, wir brauchen jetzt Becky Lynch, um Rhea Ripley zu entthronen, das fehlt. Das liegt vielleicht zum einen daran, dass Rhea Ripley in ihrer Heel-Art und Weise so beliebt ist, dass die Fans es eigentlich gar nicht sehen wollen. Die Fans, die wollen ja eigentlich für Rhea Ripley chanten oder cheeren oder was auch immer. Ja. Die sind ja gar nicht gegen Rhea Ripley eigentlich, auch wenn sie böse ist in der Story.
Ja.
Und auf der anderen Seite, wenn du sie böse darstellst, hat eigentlich, das ist immer wieder so ein ähnlicher Punkt wie auch bei anderen großen Matches auf dieser Card, zum Beispiel die Intercontinental Championship, hat eigentlich Liv Morgan die bessere Story. Liv Morgan hat eigentlich die Story, dass sie Rhea Ripley entthronen müsste.
Ja.
Wenn es jemand tut. Das ist so ähnlich wie bei Chad Gable und Gunther. Aber die sinnvollere Story in dem Kontext dessen, dass wahrscheinlich die dominante Heel-Champion es verteidigt, ist die bessere Gegnerin Becky Lynch, so wie Sami Zayn für Gunther momentan ist. Also ich glaube, da haben wir einen ähnlichen Punkt und ich glaube, man hätte was anders machen müssen, ich weiß aber auch nicht was, weil eigentlich gefällt mir das, dass man Liv Morgan und Nia Jax da irgendwo drin hält und die Storys so ein bisschen miteinander verknüpft. Ich weiß auch nicht, wo es mit den beiden hingeht. Ich dachte erst, vielleicht machen die beiden Tag-Team auf und gehen in Richtung Tag-Team-Championship, also Liv Morgan turned heel. Das scheint es aber nicht mehr der Fall zu sein. Es ist einfach ein bisschen unklar, was da jetzt passiert. Oder kommen die beiden noch in das Match rein? Oder haben die beiden ein Match gegeneinander?
Ich weiß nicht,
ich ob weiß das... Ich weiß es nicht.
Ja, bevor ich noch was dazu sage, Flo, was hältst du denn davon?
Ja, also ich finde die Story eigentlich ganz cool geschrieben. Mir gefällt das auch, dass Becky Lynch sich jetzt immer wieder gegen Nia Jax behaupten muss und jetzt wirklich beim Last Woman Standing Match Nia Jax jetzt zum ersten Mal deutlich besiegt hat und ja, so ihren Schritt näher kommt im Weg näher kommt, dem Titel wieder zu gewinnen. Und ich sehe einfach nur das Problem, dass Rhea Ripley zu großer Star momentan ist und zu populär ist, dass niemand glaubt, dass Becky Lynch jetzt Rhea Ripley entthronen kann.
Ich glaube, es würde aber auch einer Becky Lynch nur schaden, würde sie das Match gewinnen, weil die Fans dann gegen sie turnen würden, weil man Rhea Ripley einfach als Champion bzw. als die beste und größte Wrestlerin gerade sehen möchte. Übrigens, kurz zum Last Woman Standing Match. Das Ganze hat 4 Sterne bekommen. Wahrscheinlich das beste Nia Jax Match aller Zeiten.
Ja. Nicht nur wahrscheinlich.
Ja.
Also ich will es für sie hoffen, denn...
Ja, vorbei von Dave Meltzer sind Matches mit Stipulation eher höher bewertet als normale Singles-Matches.
Ja, ich glaube, da hast du recht,
ja. Ja, aber weil Matches mit Stipulation auch vieles kaschieren. Die kaschieren zum Beispiel, dass Nia Jax nicht wrestlen kann.
Ja, das Gute dabei ist, sie kann die Hälfte der Zeit auf dem Boden liegen und dann hast du schon 9 Minuten vom Ganzen weg.
Und du kannst Nia Jax einfach paar Spots geben, es ist nicht sehr viel Innenring-Psychologie gefragt oder eine gewisse Dynamik oder etwas, also etwas wo Nia Jax wirklich wresteln muss in der Form, wie es in einem Singles-Match ist, was ja vielerlei anderer Wrestler Stärken sind. Das kann sie ja nicht. Nia Jax ist einfach dadurch gut, sagen wir mal, oder das, was ihre Stärke ist im Wrestling, ist ihre Präsenz und Dominanz, die sie einfach aufgrund ihres Körpers ausstrahlt.
Ja.
Und die Darstellung, die sie dann halt auch von der WWE bekommt. Und ein Last Woman Standing Match ist dafür perfekt.
Ja.
Sie versetzt einen großen Schlag in der Form und dann wird das auf den Boden gelegen und dann passiert wieder das Gleiche. Es spielt ihr sehr in die Karten und kaschiert sehr viel. Und wenn man dann die Story geschickt strickt, dann kann das auch ein gutes Match sein. Vollkommen klar. Das soll aber nicht heißen, dass, wenn sie jetzt ein Singles-Match hätte, dass das irgendwie besser wäre. Ich verstehe total, dass Meltzer das besser bewertet als jedes Singles-Match von Nia Jax. Das liegt nicht an Meltzer, das liegt an Nia Jax. Wenn du guckst, die besten Matches, die Meltzer je bewertet hat, die in Japan, das sind auch keine Stipulation-Matches. Das sind halt Weltklasse gut gewirkte Singles-Matches.
Bevor wir dann die ganze WrestleMania-Card durchgehen, ich würde sagen, wir machen dann nächste Woche noch eine Folge zu den ganzen WrestleMania-Matches. Machen wir so?
Würde ich auch sagen, ja, ich würde heute wirklich auf die Damen eingehen.
Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Und auch
Einfach um da
das,
bei der Story ein bisschen abzuholen.
ja.
Ich glaube, wenn wir dann alle WrestleMania-Matches haben, dann haben wir so viel zu besprechen,
Ja.
da werden wir nicht mehr viel auf die Story eingehen können, sondern einfach auf das, was dann passieren wird. Und ich würde gerne nochmal über Liv Morgan und Nia Jax reden, auch über Shayna Baszler und Zoey Stark,
Auf
denn
jeden
ich weiß
Fall.
nicht, wo es da hingeht.
Also ich glaube irgendwie an einem Match zwischen Nia Jax und Liv Morgan. Ja, anders kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht auch so ein Stipulation-Match,
Also ich weiß nicht, wie du
um
siehst,
die
Daniel,
beiden
aber
Schwächen
diese
da zu kaschieren.
Raw-Seite von den Damen, die ist mir total unklar. Also irgendwie du präsentierst, zumindest die vier präsentierst du sie ziemlich stark eigentlich, auch über die gesamte Zeit hinweg bis zu WrestleMania. Zoey Stark und Shayna Baszler gehören eigentlich auf die Card, auf die WrestleMania Card aufgrund ihres Standings in der Women's Division.
Absolut.
Liv Morgan gehört da auf jeden Fall hin. Liv Morgan wird super stark dargestellt, eigentlich überall. Also wir müssen uns ja einfach mal vergewissern, was Liv Morgan alles erreicht hat in den letzten 13 Monaten, 14 Monaten. Das sind zweimal Platz 2 beim Royal Rumble und einmal Platz 2 bei der Elimination Chamber. Also Liv Morgan wird wirklich ganz nah am Main Event dargestellt, die ganze Zeit, in der sie präsent ist. Und
Ja.
das ist eigentlich etwas, oder das ist eigentlich eine Figur, die musst du auf die WrestleMania Card packen. Und ich sehe gerade überhaupt nicht, wo das, also ich sehe diese Connection mit Nia Jax einfach durch die Becky Lynch Story, durch den Aufhänger. Aber passiert das jetzt?
Was ich mir gut vorstellen könnte, ist, wenn sie eine Women's Battle Royal gewinnt, die wir auch schon in den letzten Jahren hatten. Die dann entweder bei SmackDown, bei Raw oder bei eben WrestleMania stattfinden wird. Ich glaube, so kann man ihr ein gutes Showing geben, ohne jedoch einen größeren Platz für ein Singles-Match wegzunehmen. Besonders mit der Stipulation würde ich auch nicht
Ich
glauben.
wäre voll fein mit einer Battle Royale, aber
Ja.
ich sehe nichts davon. Also irgendwie
Ja,
so ganz.
ja, aber im Prinzip ist das ja so die, ich sag mal, das Filler-Match, wo dann all die drin sind, wo halt kein Platz mehr war oder keine Ahnung was. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall mit Liv Morgan machen. Würde ich auf jeden Fall sehen.
Also, habt ihr mal die WrestleMania-Cards momentan angeschaut?
Ja.
Also, da sind ja nur zwei Frauen-Matches und sonst
Die
sind
beiden World Title
die beiden
Matches.
Title-Matches, ja.
Genau. Und sonst sind es, glaube ich, acht Männer-Matches. Und ich fände es schon sehr, sehr komisch und auch schade, wenn wir nur in einem Abend und das am Samstag nur die Frauen sehen würden.
Also ich würde eigentlich mal mindestens fünf Matches sehen. Also ich persönlich, ich denke, die beiden Titelmatches, klar. Ein Tag-Team-Titelmatch würde ich auf jeden Fall sehen.
Ja,
Und
und dann noch und
eigentlich
eigentlich Bianca
hätte
Belair
Bianca
einzelne
Belair
Match.
braucht ein Einzelmatch, wahrscheinlich gegen Jade Cargill.
Ich
Hoffentlich kommt das nächste Woche.
glaube eher
Ja.
gegen Tiffany Stratton.
Nee, ich bin mir ziemlich sicher gegen Jade Cargill, weil Jade Cargill macht ihr großes Debüt und das nicht umsonst kurz vor WrestleMania, sonst
Aber
würde die nach WrestleMania kommen.
vollkommen richtig. Was ist mit Tiffany Stratton? Also die gehört eigentlich auch da drauf. Also wenn man jetzt schon einen Star aufbauen will, dann muss man die auch auf die Card packen.
Oder man macht ein Tag-Team-Match mit Bianca Belair
Und
und
Liv
Jade
Morgan gehört
Cargill.
auch auf die Card. Und dann hast du fünf Matches. Und fünf Matches sollten das schon sein. Also wenn man das Ziel hat, eine breite Women's Division aufzubauen, die noch nicht sehr breit ist, dann muss man die Stars, die man hat, die Wrestlerinnen, die was können, die Division in Zukunft tragen können, da muss man die halt auch so präsentieren. Denn du machst keinen Star, indem du ihn nicht bei WrestleMania präsentierst. Das ist das, wo das meiste Publikum da ist, wo die meisten Leute gucken. Und wenn du sie da schon mal gesehen hast, dann. Das ist das Gleiche bei Becky Lynch. Wieso ist Becky Lynch der größte Star? Sie ist der größte Star der Women's Division, weil sie den Main Event von WrestleMania gewonnen hat.
Ja.
Das ist, also, weil daran erinnern sich die Leute. Und das ist Becky Lynch. so leid es mir tut, aber das, die großen Momente, die definieren die Leute.
Ja,
das ist ja dieser große WrestleMania-Moment, von dem alle sprechen. Wenn du jemanden nicht auf die Card packst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass diese Person eine Division tragen kann. Und du kannst auch nicht erwarten, dass immer die gleichen 4, 5 Wrestlerinnen die Division tragen. Also immer Becky Lynch, immer Rhea Ripley, immer Bayley.
Ja.
Wo ist der Rest?
Ja.
Also ich würde noch 3 weitere Matches sehen.
Ich würde mindestens 2 oder 3 Matches auch noch sehen. Ich finde, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, Entschuldigung. Mach die weiter.
Alles gut. Es gibt ja bei dieser WrestleMania, ich glaube bisher, was hast du gesagt? 10 Matches gibt es, glaube ich, bisher.
Ja, man könnte bis zu 16 locker bringen. Ja, also 2x8.
Ja, das wäre schon ein bisschen viel.
Hat man die letzten Jahre auch so gemacht.
Also. Man so viele?
Mhm. Okay. Man hatte, als noch eine WrestleMania war, teilweise 9 Matches in 3 Stunden.
Ja, hast du recht.
Da hat man halt nicht so lange Werbepausen für Peacock gemacht und nicht die 10-Minuten-Entrances von Roman Reigns, aber.
Genau, wenn man sich jetzt ansieht, wenn man, sage ich mal, 14 oder sage ich 13 bis 14 geplante Matches hat und dann 2 improvisierte, wie wir es auch bei der letzten Mania beispielsweise hatten, dann kann man auf jeden Fall noch 2 oder 3 Frauenmatches einschieben. Besonders mit der Star Power, die man in diesem Jahr gewonnen hat mit Jade Cargill, die man jetzt schon lange hat mit Bianca Belair. Alter, hört euch ja, oder guckt euch SmackDown an, wie was die für Pops bekommt. Also wenn die kein WrestleMania-Match hat, dann weiß ich auch nicht.
Was ich auch komisch finde von der Story her, wieso fordert niemand von denen WrestleMania-Match? Also wollen die nicht auf die Karte, Charaktere jetzt?
Ja,
ne?
Ja, ich
also,
verstehe.
Wieso wollen die Charaktere in der Story nicht zu WrestleMania? Es scheint, als wäre ihnen das einfach egal. Also, was macht Bianca Belair? Also die ist bei SmackDown, und der Charakter Bianca Belair, nicht die echte Person dahinter, sondern was? Also die ist bei SmackDown und chillt da im Backstage-Bereich rum mit Naomi.
Ja.
Und also das scheint dir egal zu sein oder also wo, ich verstehe es nicht. Also
ja, die
Ich finde das von der Story her komisch. Das ist genauso wie bei Bobby Lashley. Wieso will der kein WrestleMania-Match? Also der könnte auch sagen, ich will ein WrestleMania-Match gegen Karrion Kross oder gegen sonst wen. Aber dem ist das halt gerade egal. Also das finde ich ein bisschen komisch tatsächlich allgemein vom Booking her. Wieso wollen die Leute denn nicht?
Ja,
bei Raw, in der Männer-Division, finde ich es halt teilweise ganz cool gebookt, wie es bei Chad Gable ist. Aber dann, ich weiß nicht.
Ja, also keine Ahnung, ob du so verargumentieren kannst mit, die sind jetzt abgetan davon, also haben schon genug gereicht oder keine Ahnung was. Aber Bianca Belair fühlt sich ja gerade wie ein Nebencharakter an in der Bayley-Story, dass sie keinen Bock auf Bayley hat, was ja auch gut ist, was auch Sinn ergibt, endlich mal, auch wenn die beiden Babyfaces sind. Ja, das ist gerade...
Aber nicht 2 Wochen vor WrestleMania.
Ja, also ja, da hast du einen anderen Fokus, ich verstehe das. Dann sehe ich auch im Punkt mit Jade Cargill, wenn sie dann bei SmackDown wahrscheinlich eine Promo halten wird oder hat sie ein Match? Nee, sie fällt eine Promo, ne? Wahrscheinlich.
Ja, also sie kommt zu, sie returns oder sie debütiert, keine Ahnung, so halt typisch WWE, kommt nach 3 Wochen zurück.
Vielleicht wird es dann ja so sein, dass sie bei WrestleMania das Match mit der Besten haben möchte und dann denkt sich Bianca Belair, bam, I'm on my own.
Against them all.
Against them all, sorry.
Ja, aber es ist die EST, ne?
Deswegen. Ich weiß. Deshalb ist sie the best, the strongest, the tallest, the fastest und so weiter.
Flo?
Ja.
Kein Kommentar.
Super. Ich will unbedingt Bianca Belair sehen. Die gehört hundertprozentig auf die Card und fertig ist. Ich finde einfach, wir haben so gute Frauen mittlerweile, die sollten alle auf die Card.
Das sind die guten Frauen, die man
und,
hat auf die Card.
Und man, ich finde, man schafft es mittlerweile, das Roster von den Frauen einigermaßen breit darzustellen.
Auch wenn es das nicht unbedingt ist.
Ja, aber man hat
gute Wrestlerinnen,
das Gefühl, dass es sowas wie eine Midcard gibt und nicht Titelmatch und der Rest ist Undercard.
Ja, das wäre.
Ja.
Ja, ich verstehe das, ja.
Aber da muss man das halt auch in WrestleMania-Matches rüberbringen, ne? Das ist genau mein Punkt. Also man hat zumindest genug Wrestlerinnen, um eine Midcard zu zeigen.
Ja.
Das sehe ich schon. Ich sehe aber auch, dass da viel, viel Leerlauf darunter ist. Aber zumindest bei Raw, Nia Jax, Liv Morgan, Shayna Baszler, Zoe Stark, wahrscheinlich auch noch eine Candice LeRae, sollten anders dargestellt werden. Und bei SmackDown sind das halt eine Tiffany Stratton, eine Bianca Belair, wahrscheinlich auch eine Jade Cargill, zumindest von der Star Power. Naomi kann man von mir aus auch reinzählen, auch wenn ich da jetzt immer noch in-ring-technisch nicht begeistert bin.
Ich glaube, der ist auch gefühlt jedes Match bisher verloren.
Dakota Kai fand ich ein Top-Match übrigens. Dakota Kai gegen Bayley richtig
Ja,
stark.
ja.
Also dafür, dass es Dakota Kais erstes Match war, meine ich, seit ihrer Verletzung.
Ja,
Eineinhalb Jahre oder so war die raus.
anderthalb Jahre.
Also
Glaube ich.
das war ein richtig starkes Match, was sie da gezeigt haben. Also so out of nowhere. Also ich hatte Dakota Kai ja seit Ewigkeiten nicht im Singles-Match mehr gesehen. Zumindest in keinem so langen. Ich wüsste es nicht
Ich
wann.
kenne die nur aus NXT-Zeiten, wo die noch Face war. Und
Und dann
ich
Heel
fand die da
geturnt ist
richtig gut.
gegen hier, wie heißt sie? Ich vergesse den Namen immer. Ich weiß immer nur den richtigen. Das sind
Die.
echt Nixon Newell. Ich weiß noch nicht immer, wie die.
Ja, die. Ach, wie hießen
Ja, Nixon Newell in WWE-Name halt.
die?
So heißt sie bei Instagram.
Nix.
Das war eine richtig coole Fehde. Da war die auch richtig stark, Dakota Kai.
Ach, du
Aber
meinst Tegan Nox?
genau, genau, Tegan Nox,
Die
genau.
ist ja sogar bei Raw jetzt hier mit Natalia.
Ja, aber die wird auch super schlecht
Ja,
dargestellt.
die wurde auch
Also,
seit einer
ja, ist so.
Woche, seit 4 Wochen nicht eingesetzt.
Ja, also, ja, gut. Wie auch immer. Auf jeden Fall, man hat genug Frauen bei Raw. Und wir können auch noch mal gern über die Tag Team Titel reden,
Ja.
die man auf die Card packen muss, wenn man denn diese gewisse Breite, die man zumindest hat, man hat zumindest das breiteste Damenroster der Welt, abgesehen von Stardom, dann muss man das auch so präsentieren, wenn man es machen will. Man hat eine bessere Women's Division als TNA, auch wenn TNA nicht schlecht war. TNA, also man kann froh sein, dass man besser ist als TNA, auf jeden Fall besser als AEW, zumindest vom Booking her.
Was ich dir aber sagen muss, ist, ich wüsste nicht, wann zuletzt, also ich weiß, wann zuletzt, aber zuletzt, dass die Women's Tag Team Championship Trägerin Relevanz hatten, war, als Bayley und Sasha Banks sie gewonnen haben. 2019.
Das waren die
Seitdem
ersten.
sind das nur random Titelgewinne von teilweise
Es war
was.
aber auch teilweise Fax. Man hat, glaube ich, schon vier oder fünf Verletzungen gehabt von
Ja.
Titelträgerinnen.
Ja, das kann sein, aber ich glaube, es schmälert nur noch mehr, dass Tag-Teams zusammengewürfelt werden und dann für 2 Wochen die Titel halten und keine Ahnung was. Jetzt hast du wieder ein richtiges Tag-Team. Nur dieses Tag-Team, was du wirklich eigentlich hättest, das hat eigentlich kaum Präsenz in ihrer Darstellung, weil sie nur die Anhängerin einer anderen Championship-Trägerin sind. Und zwar in Io Sky. So, 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 ich finde, diese Titel werden so non-existent dargestellt, dass, was willst du jetzt daraus machen?
Ich finde eher problematisch, wie teilweise Asuka momentan Schläge und Tritte ausführt. Habt ihr mal darauf geachtet? Das sieht grauenhaft aus. Das sieht so aus, als würde die streicheln. Und das ist nicht nur bei Asuka so, das ist auch bei Kairi Sane teilweise so. Also, ich weiß nicht, was die gesoffen haben, aber anscheinend nichts Gutes. Also, das sieht
Habe ich
wirklich
nicht
so
drauf
aus.
geachtet?
Apropos Asuka, habt ihr gesehen, was
Das
Goldberg
ist mir
über
schon die
Asuka
letzten
gesagt
3 Wochen
hat?
aufgefallen. Habe ich gesehen, Goldberg ist ein Idiot. Weiter.
Habe ich nicht gesehen.
Bezüglich Asuka und Kairi Sane, ich finde gut, dass die beiden Tag Team Champions sind, weil eigentlich würde das der Tag Team Championship endlich Relevanz geben. Man gibt ihm nur keine Relevanz, weil die beiden wie die letzten Trottel dargestellt werden. Also wenn ich das sehe, dass Bianca Belair es schafft, Asuka und Kairi Sane erstmal auszunehmen für eine halbe Minute
Ja.
auf Io Sky einzuschlagen, was ist das? Also, sorry, das sind zwei der besten und dominantesten Wrestlerinnen der Welt, die man so zumindest so darstellen kann.
Ja.
Wieso die da wie so ein Dulli-Anhängsel-Tag-Team. Das sind die ja überhaupt nicht. Also
die, ja, aber genau das habe ich gemeint.
Ja, also was macht man da? Also nichts gegen Io Sky. Io Sky ist top, aber theoretisch sehe ich Asuka und Kairi Sane über Io Sky.
Ja, du möchtest halt die Wrestlerin, die du sozusagen schon fürs amerikanische Publikum etabliert hast, sozusagen aus WWE-Sicht, die sozusagen höher darstellen, indem du jetzt eine Championship-Trägerin mit Io Sky hast für ein Jahr schon fast. Bayley, die gerade den Rumble gewonnen hat, die auch schon ewig dabei ist. Also halt diese bekannten amerikanischen Gesichter, sage ich mal, und jetzt Io Sky als Champion. Und Kairi Sane war lange weg und Asuka, keine Ahnung was, die müsste eigentlich, die dürfte, ich weiß nicht, ich verstehe das alles nicht, keine Ahnung.
Also, ich finde das ja gut, wie es ist, aber man muss Kairi Sane und Asuka anders darstellen. Ich weiß, dass es dann umso schwieriger wäre, Bayley glaubhaft gegen Io Sky gewinnen zu lassen, wenn man die beiden ernsthaft darstellen würde, aber vielleicht muss man es halt auch einfach trennen und sagen, klar, das ist Damage Control, aber bei WrestleMania sind keine Leute am Ring erlaubt oder macht ein Steel Cage Match oder sonst irgendwas. Irgendwas, wo die beiden halt irrelevant sind, lässt die beiden in eine Tag-Team-Fehde gehen, die sie dann auch klar gewinnt von mir aus.
Ja, die man sollten,
muss das trennen,
sollten
man muss die einfach, beiden anders darstellen.
Die sollten einfach ihr eigenes Programm bekommen. Das ist einfach das Grundproblem. Weil wenn die ganze Zeit nur neben Io Sky her tanzen und neben Dakota Kai, die wie ein großer Star wirkt, finde ich. Ich finde, die ist der eigentliche Star dieses Stables.
Dakota Kai macht sich gut, ja.
Also ich habe das mit den Streicheleinheiten nur bei Beatdowns gemeint. Also die sollten...
Ach so, ja, dass sie die nicht
ja, richtig treffen. Die Beatdowns, die sahen teilweise sehr komisch
aus. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich dachte in den Matches selbst.
Es wirkte sehr halbherzig gemacht. Das ist richtig. Also
wenn ich einen Beatdown mache, dann schlage ich so fest so, wie ich kann. Damit die Story, die Intensität so hoch wie möglich ist.
Ich weiß, was du meinst. Passiert. Man kann sich, glaube ich, mal den letzten Beatdown gegen Naomi angucken und gegen Bianca Belair bei SmackDown. Das waren sehr komische Beatdowns, da bin ich schon dabei. Weiß ich auch nicht, sah auf jeden Fall komisch aus, aber in-ring-technisch sind die beiden immer noch 1A. Also.
Ja, natürlich, aber Beatdowns sollten die bitte nicht mehr machen.
Vielleicht war es einfach ein schlechter Tag.
Dann waren es da zwei schlechte Tage, weil wir hatten zwei Wochen.
Und es ist natürlich auch immer Job der Regie und der Kameramänner, das so zu filmen, dass es nicht so aussieht.
Die sind also, ja auch neu. Das ist ja seit ein paar Monaten gab es ja dann einen Wechsel in der Regie von WWE, dass die da noch nicht so ganz eingespielt sind.
Das kann ich mir auch vorstellen, weil normalerweise, also die Wrestler, die treten sich ja nie wirklich. Es muss halt nur so aussehen.
Ja.
Und vielleicht muss man da auch von einer Produktionsperspektive gucken, dass man das halt eben glaubwürdiger aussehen lässt.
Ja.
Muss ich so ehrlich sagen. Also ich würde das nicht immer auf die Wrestlerinnen schieben.
Ja.
Denn das ist ein scheiß schwerer Job. Alles sind schwere Jobs. Und das auf einem Weltklasse-Niveau darzustellen, das wir auch erwarten in der Form, das ist nicht immer leicht. Also.
Genau, was weiter mit Bayley und Io passieren wird, werden wir dann sehen. Wir hatten jetzt auf jeden Fall die letzten zwei Wochen hatten wir sehr ähnliche Segmente. Beides Mal wurde Naomi verprügelt und eines Mal kam. Eines Mal wurde Bayley verprügelt, dann kam Naomi, glaube ich, zum Save.
Und Bianca wurde auch verprügelt.
Genau. Und ja, wurde auch verprügelt. Und dann kam Bianca Belair nicht, obwohl die Fans das wollten. Und diesmal wurde, glaube ich, wieder. Nee, diesmal wurde Naomi verprügelt, Bayley kam zum Save, wurde auch verprügelt.
Nein, Bayley wurde vorm Match verprügelt.
Nee, ich meine diese Woche, ich hatte mich auch gerade versprochen. Ich glaube, Naomi hat ja gegen Io Sky verloren. Dann wurde sie von Damage Control verprügelt. Dann kam Bianca Belair zum Save, wurde auch verprügelt. Und Bayley kam auch nicht.
Ja, aber weil Bayley ja vor dem Match verprügelt wurde.
Ja?
Ja, die wurde von Io Sky während Io Skys Entrance verprügelt.
Ach so, das habe ich irgendwie übersehen. Okay.
Das war der Grund, wieso Io Sky nicht rauskam, nur die drei, weil Io Sky Backstage Bailey verprügelt hat.
Ah, okay, ich dachte, man hätte so einen Cliffhanger gemacht.
Vom letzten Mal. Ich sehe auf jeden Fall nicht, wo es hingeht. Ich finde, da ist noch einiges zu tun, wie aber auch bei vielen anscheinend nicht so für WWE nicht so relevanten WrestleMania-Matches, die man anscheinend wahrscheinlich erst eine Woche vorher buchen möchte.
Ja.
Vielleicht auch einfach, weil man nicht weiß, was man machen will und einfach guckt, was ist da übrig.
Ja.
Ich fand das aber bisher ziemlich cool, weil die Titelmatches wurden zuerst angekündigt, also die großen Titelmatches und dann die Midcard-Titel und dann.
Aber du brauchst es nicht so sinnlos herauszögern, dass du dich im Endeffekt fragst, was machen die eigentlich? Weil ich ja gerade meinte, also wenn du es schon hinauszögerst, dann musst du wenigstens zeigen, dass die Leute zu WrestleMania wollen. Und jetzt ist es so, die machen einfach irgendetwas. Das ist jetzt wie eine normale Smackdown-Ausgabe im Mai. Und es scheint, als würde niemand im Roster interessieren, dass man nicht auf der WrestleMania-Card ist. Das finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
Also, ja, das ist schon sehr komisch, ja.
Also wenn man, ich verstehe das vollkommen, wenn man sagt, man möchte die nicht so wichtigen Matches erst kurz vorher booken, ist vielleicht aus vielen Gründen auch sinnvoll. Aber dann muss man das anders machen. Also das ist ja diese Bobby Lashley-Sache, die ich da nicht verstehe. Ich verstehe das auch nicht mit einem Dominic Mysterio oder einem Rey Mysterio. Was macht man denn mit denen? Also klar, die werden ein Match haben. Also man hat auch ein Gefühl, wo kann es hingehen, aber der Zuschauer wird ja fast für dumm verkauft. Das ist genauso wie bei den Frauen. Also Männer und Frauen ist genau das Gleiche. Die Leute werden teilweise für dumm verkauft, aber man weiß ja, was passiert. Ja. Man buckt es doch einfach.
Ja. Ja, bei den einzigen, wo man es gemacht hat, wirklich, war Sami Zayn und Chad Gable so ein bisschen. Bei Sami Zayn war ja die große Story, ich will unbedingt auf die WrestleMania-Card.
Ja, aber da ging es halt auch noch um Titel. Und ich finde auch, dass man Chad Gable jetzt gut darstellt, man muss es aber auch bei Chad Gable dranbleiben und sagen, hier, Chad Gable besteht darauf und kriegt dann auch ein Match. Dann hat man es gut gemacht, man muss aber halt auch bei den anderen.
Ja, deswegen
wie auch gegen immer, Jinder Mahal. Ich hoffe, dass da nächste Woche ein bisschen Schwung reinkommt und wir noch 3, 4, 5 WrestleMania-Matches bekommen, damit wir eine Card haben, die einigermaßen voll ist, wo viele Wrestler drauf sein dürfen. Finde ich toll, denn eigentlich hat sich da wahrscheinlich alle verdient, irgendwo da drauf zu sein.
Ja. Ja, du, wenn man es kurzfristig lösen kann, ist es ja fein. Wenn es auch langfristig geplant war, aber eben nur kurzfristig ausgeführt werden soll, dann finde ich das wiederum kritisch. Also wenn man sozusagen so viel Zeit hatte, aber das jetzt macht, weil man sich gedacht, ja, vorher hat man keine Zeit, aber jetzt muss man das ganz schnell rushen und ganz fix erledigen, dann finde ich das nicht gut.
So wäre es bei Bianca Belair und Jade Cargill. Also.
Ja. Besonders, weil man ja auch im Vorfeld wusste, Charlotte Flair ist seit Monaten schon verletzt. Und
ja.
Und das hätte wahrscheinlich auch ein Titelmatch werden sollen, weil man wahrscheinlich Io Sky den Titel abgenommen hätte. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Weiß ich nicht. Ich hätte gesagt, nein. Ich hätte gesagt, also klar, hätte man das mit Charlotte Flair machen können, aber Charlotte Flair ist ganz da dran am Rekord ihres Vaters.
Deshalb.
Und ich glaube nicht, dass man da schon hingegangen wäre. Denn
also die spart man sich die Höhe der Karriere auf. Da spart man sich, dass sie dann
auch. Das hätte ich nämlich auch gesagt.
Na, die hat jetzt 14, glaube ich.
Ja,
man hat das in den Anfangsjahren sehr gewascht. Mit der Story mit Sascha Banks zum Beispiel, wo der Titel
fünfmal gewechselt ist. Die Regentschaft in 2 Monaten.
Ja, das war.
Ich meine, das ist ja auch nicht schlecht. Man ist jetzt bei WWE in der komfortablen Lage, dass man sie nah dran hat. Und das ist auch quasi etwas, womit die WWE sagen kann, wenn du diesen Rekord willst, dann bleibe und du kriegst ihn, aber wir geben den nicht jetzt, denn Charlotte Flair ist ein so großer Star, die könnte natürlich auch abwandern.
Ja.
Also wenn bei einem richtigen Angebot von AEW könnte die abwandern.
Ja.
Hat Ric Flair ihr Vater ja auch gemacht, der ist ja auch oft genug irgendwo hingegangen. Und wie soll Charlotte Flair das nicht tun? Und ich denke, da hat man Charlotte Flair durchaus in der Hand zu sagen, hier, bleib bei uns, wir geben dir den Rekord, aber halt dann, wenn die Zeit reif ist. Und das ist wahrscheinlich erst, wenn es für Charlotte Flair Richtung Karriereende geht. Ich weiß nicht, wie lange sie noch wrestelt. Die ist jetzt auch schon eine Zeit dabei. Ich glaube, man hatte die NXT Championship gewonnen. 13 oder 14 20. Oder sowas.
Ja, da war die aber schon 30, ne?
Nee. Die müsste jetzt Mitte 30 sein, bitte. So 36 oder sowas.
So alt schon?
Ich guck fix nach. Nee, aber so alt war die damals, glaube ich, auch gar nicht.
Nee, die war da noch relativ jung.
Die ist jetzt 37.
Ja. Die ist 37, okay. Dann war die damals wahrscheinlich 27.
Ja.
So, und die ist schon 10 Jahre dabei. Ich weiß nicht, wie lange die noch machen will. 3, 4, 5 Jahre. Kommt drauf an. Also, athletisch kann sie es auf jeden Fall noch. Ist halt die Frage, will sie das noch lange machen? Ich denke mal, dass Andrade ist schon ihr Mann. Dass ja. Der Mann noch einige Zeit machen will. Ich glaube, der hat noch was aufzuholen
ja. In
Sachen Main Event. Oder ja, halt irgendwie relevant sein in den USA im Wrestling. Ich glaube, der ist ein großer Star in Mexiko, aber er will es auch in den USA schaffen.
Charlotte Flair ist einfach schon das dritte Mal verheiratet. Wild.
Ja, also ich hätte es eingewusst. Ja, kann sein.
Ja. Wer genauso was schaffen will wie Andrade, ist CM Punk. Der wird morgen Nacht, ist ja immer Sonntag, bei Raw zurückkehren in Chicago.
Und Returns.
Ja, genau. Ich glaube, der ist öfter returned, als dass er bei WrestleMania Main Event ist. Genau das hat er sich nämlich gewünscht. Ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Ja, oder? Danke. Danke.
Er war nie im WrestleMania Main Event.
ich weiß nicht. Der wird return. Sein Wunsch konnte dieses Jahr noch nicht in Erfüllung gehen. Dann wahrscheinlich gegen Seth Rollins gegangen. Aber was mit ihm passiert, werden wir bei Raw sehen. Und Flo, was gab es denn, was CM Punk so in der Zukunft noch vorhat und vielleicht in diesem Jahr noch bei WWE erreichen wird?
Ich denke tatsächlich, dass er sich, oder Drew McIntyre wird sich mit CM Punk irgendwie anlegen. Ich denke, dass CM Punk tatsächlich Drew McIntyre dann bei WrestleMania den Titel kosten wird nach dem Match. Das ist jetzt mal so meine Vermutung und man wird das dahingehend aufbauen, dass vielleicht CM Punk, wie ich schon vor einigen Wochen vermutet habe, Special Guest Referee wird oder
Flo.
Einfach am Kommentatorenpult sitzt.
Flo, der
oder
hat denn sowas in der Art. Gerissenen Trizeps? Wie soll der denn Special Guest Referee machen? Wie soll der denn zählen?
Ja, der
Special
hat doch
einen Guest zweiten Timekeeper.
Arm. Ja, das kann ich mir eher bei Punk vorstellen.
Special Guest Wing Enforcer.
Ja, gab schon alles.
Mini-Quiz, wer war bei WrestleMania 1 Special Guest Wing Enforcer?
Keine Ahnung.
Muhammad Ali kommt jetzt in Hall of Fame.
Richtig, ja.
Ja, da wollte man den WrestleMania Main Event so groß darstellen, wie es nur ging, und hat dann halt Muhammad Ali als Special Guest Ring Enforcer gemacht. Ich glaube, das Einzige, was er gemacht hat, war, dass er in irgendeinem Moment in der Finish-Sequenz irgendwen davon abgehalten hat, auf irgendwen loszugehen außerhalb des Rings, und das war's. Oder irgendwie einen unfairen Heel-Move oder so verhindert hat.
Ja, aber dazu.
Also, er hat eigentlich nichts getan.
Aber dazu ist er ja da.
Genau, als Special Guest Ring Enforcer.
Ja,
so, sollte man öfter haben bei den ganzen Eingriffen momentan.
Dann, was denkst du denn, was CM Punk macht oder was er für eine Wirkung haben wird?
Nee, also ich habe jetzt mal eine Nachfrage an dich, und zwar, glaubst du wirklich, er würde Drew McIntyre jetzt das Match kosten?
Nee, er wird nicht Drew McIntyre das Match kosten, Drew McIntyre wird gewinnen, dann wird er ihm den Titel kosten.
Aber Flug. Genau. Aber wie, indem er dann...
Damien Priest.
Ja, das ist mir... Okay. Ja, aber der wird doch nicht als verletzter Wrestler jemand anders attackieren oder ablenken, oder was meinst du?
Du kannst ja genug machen, dass in der Form funktioniert.
Das wäre schon spannend.
Also, ich denke, dass CM Punk bei Raw jetzt, wo er... Also, er ist angekündigt in Chicago, macht auch Sinn, in Chicago ihn da zu bringen.
Ja.
Ich denke, dass er irgendeine Rolle bei WrestleMania verkünden wird oder man sie indirekt verkünden wird, vielleicht in einem Drew McIntyre-Angle. Was ich aber glaube, ist, dass er entweder Host für Nacht 2 ist oder dass er irgendeine Kommentatorenrolle bekommt.
Ja.
Ich sehe ihn ja eher in einer Präsenterrolle. Und dann vielleicht auch in einer Rolle, in der er etwas mit Drew McIntyre zu tun hat. Es ist natürlich eine ziemlich coole Sache, wenn man das tut. Ist die Frage, ob man es tut und ob man es tun möchte. Ich weiß auch nicht, in welcher Form CM Punk da fit genug ist, das zu tun. Aber ich will es nicht ausschließen. Also ich finde, es muss ja irgendwo hinführen mit CM Punk. Klar kann man jetzt Drew McIntyre monatelang gegen CM Punk haten lassen, bis er zurückkommt. Vielleicht zum SummerSlam hin.
Ja.
Ja, aber man fokussiert das zu sehr, dass das jetzt nicht bei WrestleMania schon mal den ersten Höhepunkt hat.
Wer weiß. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass CM Punk Drew McIntyre den Titel gegen Damian Priest dann kostet. Also
ja,
warum nicht?
Da denke ich zu 100%.
Also die normal Recovery Time, also die Erholungszeit von CM Punks Verletzung beträgt 6 Monate. Das heißt, er wird wahrscheinlich ein bisschen früher das hinbekommen. Das heißt, er könnte schon bald...
Er ist aber schon alt.
Gut, dann rechnen wir mal mit 6 Monaten. Stimmt, der ist ja auch schon
Mitte 40. Ende Juli, Mitte August ist vielleicht sogar zu knapp SummerSlam. Vielleicht eher nach dem SummerSlam.
Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. SummerSlam, ich glaube, in Cleveland findet statt. Bewerben die jetzt schon.
Man könnte natürlich auch Drew McIntyre in der Open Challenge, weil es ja super offensichtlich.
Ja.
Also es kommt drauf an. Also wenn er knapp vorm SummerSlam wieder fit ist, ist das wahrscheinlich zu knapp für eine sinnvolle Fehde.
Ja.
Oder man lässt ihn eher return und lässt ihn halt nicht wresteln, solange er bis er wieder fit ist.
So wie man es...
Hat man jetzt mit Seth Rollins und Dakota Kai jetzt auch eine Zeit gemacht.
Genau, also, ja.
Ist schon möglich.
Genau, was er dann bei Monday Night Raw sagen wird und welche Rolle er bei WrestleMania einnehmen wird, das werden wir dann sehen. Dass er eine Rolle einnehmen wird, ich glaube, das wäre schon... Ich glaube, das kann man auf jeden Fall machen und das wäre auch sehr, sehr geil. Würden wir ihn dann sehen. Weiterhin hat der gute Flo ein Quiz vorbereitet, aber bevor wir dahingehend kommen, habe ich ein Match ausgelost, das wir noch ansehen werden. Und zwar ist ja nächste Woche, glaube ich, unser letzter Podcast vor WrestleMania. Und da werden wir uns ansehen, den Opener von WrestleMania 33. Was ist es?
WrestleMania 33.
Boah. Das ist
New Orleans, ne?
Ja, ich glaube schon.
Oder war es Orlando?
Ja, Orlando. New Orleans Orlando war 29.
War's. Und 34.
Und 34,
ja. Welches Match gucken wir?
Der Opener.
Ist das Intercontinental Championship Triple Threat Match?
Nee, das kam später.
Ich dachte irgendwas Finn Bella, The Miz und Seth Rollins und
so was. War das nicht bei 34?
Das war 34.
Ich glaube auch. Ja. Das war 34. Ich habe gar keine Ahnung.
Ein Match, das überraschenderweise sehr überzeugt hat damals.
Achso, AJ Styles gegen Shane McMahon.
Richtig.
Stimmt, das war das, wo im Kickoff Mustafa Ali gegen Cedric Alexander war.
Das kann sehr gut sein, ja. Das ganze Match hat 4 Sterne bekommen und wir wissen natürlich alle, wer es nicht gucken wird. Nico, du hast jetzt, wie viel, du hast eine Woche Zeit, ja? Kriegst mal bitte hin, dankeschön.
Ich werde mein Bestes geben.
Ich glaube, 20 Minuten geht's.
Ja, ich werde mein Bestes geben.
Gut, wunderbar.
Also ich erinnere mich nur noch dran, dass Shane McMahon Coast to Coast gemacht hat gegen eine Mülltonne.
Ja.
Also klassischer Shane, wann macht Shane McMahon kein Coast to Coast? Also.
Die Frage ist eher, wann macht Shane McMahon kein Coast to Coast gegen die Mülltonne? Gut, dann haben wir noch zum Schluss unserer Podcast-Folge ein Quiz vorbereitet, also Flo hat eins vorbereitet. Hoffe ich mal. Und Nico und ich hatten ja beim letzten Mal, als wir uns duelliert haben, eine Unentschieden rausbekommen. Mal schauen, wer diesmal gewinnen wird. Und ja, Flo, dann darfst du mal losschießen.
Also ich war heute nicht ganz so kreativ. Deswegen habe Mann, ich...
Warst du schon mal kreativ?
Jetzt.
Nee, haben wir dich das letzte Mal, als du die Fragen gestellt hast, schon 2 Fragen vorher beantwortet, weil die zu leicht waren?
Ja, diesmal kenne ich noch nicht die Fragen. Das ist das Schöne.
Ah, du meinst damals mit Edge, das
Ja, wir hatten zwei Elimination Chamber-Fragen.
richtig.
Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Kalender genommen, den Quizkalender, den Daniel mir geschenkt hat.
Quizkalender,
Und
das ist, was ist denn da drin? So ein Wetterquiz. Woher kommt das Wort Wetterfrosch, oder?
nein, das Wrestling-Quiz
Aha.
von wrestling-info.de. Und da Daniel mir das zu Weihnachten geschenkt hat, ja, schauen wir jetzt mal, was so die letzten Tage jetzt da drin war. Jo, weil ich habe das seit Donnerstag nicht mehr angerührt. Genau. Und zwar, ich sage euch immer vorher, ob ihr schnell raten müsst oder ob das so eine Schätzfrage ist. Ihr müsst jetzt schnell sagen, welcher oder ja, die Antwort. Genau.
Ja,
Wir
crazy. Wir müssen die
beginnen mit einer
Antwort
relativ
geben.
leichten Frage. Welcher YouTube-Star gab bei WrestleMania
Logan
38
Paul.
Nikot recht?
Ja, Flo. Digga, was ist das für eine dumme Frage, hä? Welchen YouTube-Star? Wer war sonst bei WWE? Sag mir nicht KSI, da können wir es danach.
KSI war auch bei WrestleMania 38 als Prime-Flasche.
Alter.
Ja, ma manchmal sind die Fragen auch richtig schwer, aber die war sehr einfach. So, die nächste ist auch relativ einfach. So. Welche Wrestling-Legenden wurden bei WrestleMania 22 von, oder welche Wrestling-Legende wurde bei WrestleMania 22 von Edge mit einem
Mick
Spear?
Foley.
Das ist korrekt.
Ach, ich dachte damalige Leg. Ach so, ich dachte so ein richtig alter Typ.
So, wir spielen jetzt Wer bin
Das
ich?
war im WWE 2K14 Game, musste man das nachspielen.
Du
Deshalb weiß ich das.
meinst ein Spear durch den brennenden Tisch.
Ja.
Top.
Ja, das bekannteste Hardcore-Match, oder wenn man das so
Kein
bezeichnen darf.
Hardcore-Match, also sorry.
Ja, eines der härtesten
WWE-Matches, die
Wrestling-Matches
es gab.
in der WWE-Geschichte.
Ja, das vielleicht, aber ein Hardcore-Match war es nicht. Also,
Nein, das war's nicht, aber.
da hat man bei AEW wahrscheinlich 10 härtere gehabt. Man kann sich ja mal hier Swerve Strickland gegen Hangman Adam Page angucken von letztem Jahr. Das ist Hardcore.
Ja, genau. Jetzt bitte zuhören. Wer bin ich? Obwohl ich zu Beginn auch als Wrestler aktiv war, bin ich eher als Manager bekannt. Zweitens, den Großteil meiner Karriere verbrachte ich in der damaligen WWF. 2004 wurde ich vom Undertaker in Zement ertränkt.
Eric Bischoff.
Falsch. In Erinnerung bleiben dürfte meine Stimme, meine Gesichtsfarbe und die
Ach
Uhren.
ja.
Paul
Ach ja. Hatte ich jetzt.
Damit hat Nico
Als ich dann
das
überlegt habe,
dritte.
als ich dann überlegt habe mit dem Zement, da war es mir ja auch schon klar. Ach, fuck off.
Ja, also gegen wen hat Undertaker sonst eine große Story gehabt, ne? Gegen welchen Manager?
Keine Ahnung.
Ja.
Vielleicht hat er eine
So.
dauerhafte Story mit Teddy Long gehabt.
Ich dachte irgendwie auch an Teddy Long, als du gesagt hast, ehemaliger Wrestler, der hat bestimmt auch mal gewrestelt. Und Teddy Long ist der beste Manager aller Zeiten, nicht wahr, Nico?
Ja, vor allem der beste General Manager.
Ne?
Ja?
It's a tag team match.
Oder ein Match gegen den Undertaker.
Immer
Gibt es ja
Match.
YouTube Compilations.
Immer Match gegen Undertaker. Ich habe heute ein Video gesehen, das war das SmackDown aus 2010. Das war der absolute Overbooking Main Event Match. Ich glaube, da waren insgesamt sechs World-Title-Träger, die auch ungefähr um den Jahresdreh da World Champions waren und haben sich alle auf die Fresse gehauen und hintereinander einen Finisher gegeben. So Rey Mysterio, Batista, Undertaker, Kane. Junge, ey, das war übel, das war
Das
Spot-Festival, richtig geil.
muss man aber mal SmackDown Ausgabe 2 gucken von 1999. Im Main Event ein Buried Alive Tag Team Match.
Ach du Scheiße.
irgendwie sowas wie Triple H und der Undertaker gegen The Rock und Mick Foley. Irgendwie so ein Scheiß.
Ja, das ist witzig. Das kenne ich.
Das ist super geil. Das ist, also, wieso man das bei SmackDown bringt, keine Ahnung, aber ja, Attitude Error halt.
Geil.
Ja. Also, haben wir noch Fragen?
Ja, ich hätte noch Fragen, aber Nico führt ja 3-0, von daher.
Stell mal eine schwierige Frage und nicht so Billo-Fragen.
Okay. Schauen wir mal. Okay. Mit wem verbindet man folgende Aussage? This is one hell of a slobberknocker.
Slobberknocker. So schnell ein Kommentator. So Jim Ross oder sowas.
Jerry Lawler.
Richtig. Jim Ross.
Okay. Bam, hab ich natürlich gewusst.
So, schauen wir mal.
Ich schau mal kurz nach mit den Buried Alive Tag Team Matches, interessiert mich jetzt.
Was ist denn das für eine sinnlose Frage? Wie gesagt, auch nichts mit Wrestling
wissen. Ich weiß auch nicht, wo Flo gerade nachkommt oder was das für eine schlechte Vorbereitung ist. Das kommt ja schon an deine Vorbereitung an, Nico. Nämlich keine.
Was? Ich hab das richtig gut vorbereitet. Mein Quiz letztes Mal, das war Nico, richtig nice.
Du guckst dir einfach bei Cage Match den Universal Championship an und denkst dir irgendwas aus on the spot.
Ja, ist so.
Ah, ich frage sie wenigstens gut. Im Gegensatz zum Herrn da hinten hier.
Ich hab's Undertaker und Big Show gegen The Rock und Mankind.
Bei Smackdown, ey.
Richtig gut. Das, welche Bewertung hat das bei Cage Match?
Ah, warte kurz. Ich hatte das nur, WWE hat das bei YouTube.
Musst du gucken, das ist genial.
Warte kurz.
Aber irgendwie ist Triple H da auch noch mit drin, also irgendwie macht er dann da was. Ich glaube, Kane kommt auch noch. Da gibt's auch einen Backstage-Brawl während des Matches. Das ist richtig sinnlos.
Warte mal.
Also wer hohe Matchqualität sehen möchte aus der Attitude Era, kann ich nur empfehlen.
Das war bei der vierten SmackDown-Ausgabe.
Tut mir leid.
Ja, wirklich. Nee, aber es ging auch um den WWF World Tag Team Title.
Klar, dann muss man natürlich jemanden lebendig begraben, wenn's um
ja?
Tag Team Titel
geht. Ja, wusstest du das nicht? Ist doch klar.
Das letzte Buried Alive Match war doch Undertaker gegen AJ Styles, oder? 2020.
Ja. WrestleMania 36, ja. Nacht 1 Main Event.
Ja.
Das war gut.
Wir können den YouTube-Link
ja.
In unsere Insta-Story packen, wenn wir die Folge veröffentlicht haben.
Ja. Ist auch sonst in der Beschreibung bei Spotify beispielsweise.
Oder so.
Ja.
Finde ich top.
So, Flo, wir haben jetzt ungefähr 3 Minuten gelabert. Hast du mal was hinbekommen?
Nee, habe ich nicht.
Okay, ist alles gut, habe ich schon damit gerechnet. Nee,
ich glaube, Nico hat schon eindeutig gewonnen.
Ich glaube, dass du einfach zu blöd bist, Fragen zu erstellen.
Was machst du eigentlich? Wir hatten heute das Thema Women's Division.
Oder zu schwer.
Ja, dann überleg dir doch Fragen zur Women's Division.
Oder mach eine schwere Frage und gib Tipps. Das ist jetzt nicht so kompliziert, das Verfahren.
Ich habe aber noch einen Fun-Fact, da wir über den Madison Square Garden gesprochen haben. Der Madison Square Garden war bei WrestleMania 10 und WrestleMania 20 der Austragungsort.
Mhm.
WrestleMania 30 war, WrestleMania 29 war dann auch in New York, aber halt in East Waterford, New Jersey war es im MetLife Stadium. Das heißt, man hat relativ regelmäßig New York gemacht. Ich weiß gar nicht, ist New York jetzt irgendwie zuletzt gewesen oder kommt das wieder?
Nee, im letzten Jahr nicht. Auch noch, ich sag mal nochmal eine Korrektur. WrestleMania 29 war natürlich in New Jersey, nicht in New Orleans, wie ich vorhin gesagt habe.
Genau, so. Und ja, New Orleans war ja 30. 30 und 34.
Genau, ja. Nee, aber ich glaube, in New York hatten wir jetzt keine mehr. In den letzten Jahren.
Okay. Und ansonsten hat man immer am 26. Dezember, am zweiten Weihnachtsfeiertag, hat man das klassische Madison Square Garden WWE Live Event.
Ja.
Das ist ja quasi das meistbeachtete WWE Live Event, das es so gibt.
Ja.
Und sind die ja sehr, sehr irrelevant. Das ist aber nicht irrelevant. Und man hat dazu 2 Royal Rumbles gehabt, 3 SummerSlams und 3 Survivor Series im Madison Square Garden.
Das steht schon dafür, dass das ziemlich viel Prestige mitbringt, diese Arena.
Ja, stimmt. Übrigens hat auch Muhammad Ali da gekämpft. Die New York Rangers spielen da, yes. Die New York Knicks spielen da.
Ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Arbeit für die Logistik da, das immer umzugestalten.
Wahrscheinlich ja, aber ich weiß gar nicht, vielleicht haben die auch mehrere Ebenen von Halle.
Kann sein, ja.
Eine Eishockeyfläche und darüber eine Basketballfläche und darüber eine Veranstaltungsfläche, die man so reinfährt.
Obwohl ich schon mal gesehen habe, das war bei einer Arena, da hatten die die Eisfläche abgebaut, um dann da einen Court hinzumachen, also einen Basketballcourt. Also ich glaube, das funktioniert schon.
Okay. So. Also, ich habe jetzt eine entscheidende letzte Frage für euch.
Entscheidend. 4 Punkte. Was?
Okay. Ich habe jetzt zur WWE Evolution Pay-Per-View habe ich jetzt was rausgesucht.
Ach, der Women's Pay-Per-View damals.
Genau. Der Women's Pay-Per-View, weil Nico sich das ja gewünscht hat, eine Frauenfrage rauszusuchen. Und
war ja Thema des Podcasts.
Ja.
Das ist ihm, glaube ich, nicht aufgefallen.
Nee. Was war der Main Event?
Alter.
Ronda Rousey gegen Becky Lynch.
Falsch.
Nee. Bestimmt Charlotte. Charlotte gegen Ronda Rousey.
Falsch.
Muss man
Nia Jax gegen Ronda Rousey.
Falsch.
Nee, die hatten bei Money in the Bank dann, glaube ich, das Match.
Stimmt, die hat Nia Jax den Titel abgenommen, oder?
Alexa Bliss hat eingecashed. In dem Match hat Ronda Rousey verprügelt und dann hat Alexa Bliss den Titel gewonnen.
Ah, okay.
Ich weiß auf jeden Fall, dass beim Evolution Pay-Per-View wollte Alexa Bliss gegen Trish Stratus kämpfen, aber war dann verletzt.
Ich kann euch ja mal die Card vorlesen. Vielleicht fällt es euch dann ein.
Ja, bestimmt.
So, also der Opener war ein NXT UK Women's Championship Match zwischen Rhea Ripley und Dakota Kai.
Oh.
Ja, Rhea Ripley hat in 4,5 Minuten gewonnen. Oh. Dann gab es ein Tag Team Match zwischen Trish Stratus und Lita gegen Mickey James und Alicia Fox.
Ach, Alicia Fox.
Geil. Dann gab es eine 20-Frauen-Battle-Royale.
Ja, bitte lies uns nicht alle Namen vor.
Oder für ein Women's-Championship-Match, also normalen Contender. Das hat Nia Jax gewonnen, indem sie Ember Moon eliminiert hat als letztes. Mhm. Dann hat Toni Storm Io Shirai besiegt in einem Mae Young Classic-Final-Match.
Okay.
Also auch NXT noch?
Ja. Dann gab es ein Six-Woman Tag Team Match zwischen Sasha Banks, Bayley, Natalya haben Riot Squad besiegt, bestehend aus Ruby Riott, Liv Morgan und Sarah Logan.
Du meinst.
Als sechstes Match gab es Shayna Baszler gegen Kairi Sane. Das hat Shayna Baszler gewonnen um die NXT Women's Championship. Und dann gab es ein Last Women's Standing Match für die Frauen-Championship. Da hat nämlich Becky Lynch Charlotte Flair besiegt. Und jetzt ist die Frage, was war das 8. und
das war nicht der Main Event?
Wie bitte?
Das war nicht der Main Event?
Nein.
Der Main Event war auf jeden Fall Ronda Rousey, das weiß ich aber.
Das ging eine halbe Stunde, der Co-Main Event. Aber der Main Event war Ronda Rousey, 14 Minuten. Aber wen hat sie besiegt?
Die war da Face, ne?
Ja.
Gab's irgendwie noch so eine...
Den größten Frauennamen der damaligen Zeit vielleicht. Noch.
Ja, Sasha Banks hatte schon, Charlotte hat auch...
Im Mainstream zumindest.
Paige.
Falsch.
Ja, war kein schlechter Guess, aber ich glaube, die hatte schon ihre Karriere dann beendet. Oder, also pausiert.
Der größte Name damals, was?
Die größten Namen? Also
das war für mich Charlotte Flair.
Ja, ja, würde ich auch sagen.
Also, und davor war es AJ Lee.
Nee, ja, aber, ja, das kann auch nicht.
Dann vielleicht ein Jahr lang Paige, aber sonst...
Im Mainstream. Nicht in der Wrestling-Bubble.
Oh, da muss ich sagen, dann war es ja Ronda Rousey.
Im Mainstream?
Was meinst du im Mainstream?
Ja, also für nicht in der Wrestling-Bubble, sondern wer war für den Mainstream?
Also bis auf Ronda Rousey. Also die Jahre davor, als Ronda Rousey noch nicht bei WWE war. Wer war da so am bekanntesten?
Charlotte Flair.
Nikki Bella.
Richtig.
Nikki Bella, willst du nicht sagen, dass die... Nein, auf gar keinen Fall.
Doch, auf jeden Fall.
Der größte Star der Division, Nikki Bella.
The fuck?
Hallo, war die längst amtierendste Diva-Champion das.
Das ist natürlich absolutes Accomplishment.
Mhm. Die hat über ein Jahr lang die Titel gehalten.
Ja.
Jawohl.
Divas Championship sagt alles aus. Nämlich nix.
Geil.
Also es tut mir leid, nein.
Tja, Nico. Nico hat verloren. Nico hat drei Fragen richtig beantwortet, aber die entscheidend hat er nicht.
Was ist das für ein Scheiß? Ja,
Nico, du verdienst nicht zu gewinnen, wenn du den größten Wrestling-Star zu der Zeit nicht kennst.
Was ist los bei dir, ganz im Ernst? Was ist los bei dir?
Ja, stimmt, aber das hatte ich ja komplett vergessen, dass die einen Main-Event-Spot mal hatte. Hilfe.
Also ja, die war irgendwie wichtig für diese Division. Das hat erstens für die Division gesprochen. Und zweitens, nein, sie war nicht der größte Star, das war Charlotte Flair.
Ja, da gehe ich mit.
Na gut. Aber Mainstream war es einfach durch die... Einfach durch Total Divas und durch Total Bellas war es die Bella.
Ja, vielleicht für E-Network Cooker war das der größte Star der Women's Division.
Also für Flo.
Ja, und sie war mit John Cena zusammen.
Also ist sie großer Star, weil sie ein Anhängsel von John Cena ist.
Ja, könnte man so sagen.
Nice, ey. So, nee, aber weil ich ein fairer Spieler bin, gebe ich den Sieg trotzdem Nico. Weil,
Vielleicht war es ja auch Stacy Keibler, denn die war mit George Clooney zusammen.
Stimmt. Und das war auch ehemalige Wrestlerin. Das ist natürlich schon echt krass.
Die ist ja auch in der Hall of Fame seit letztem Jahr, oder?
Ja, ich glaube. Gut, dann bedanke ich mich, Flo, für dein grandioses Quiz. Und keine Sorge, nächste Woche mache ich wieder das Quiz. Und dann werdet ihr wieder tolle Fragen zu hören bekommen.
Ja, nächste Woche auch Preview zu WrestleMania, oder?
Richtig.
Oder noch nicht?
Doch.
Ja,
das werden wir wahrscheinlich Montag oder Sonntag machen. Mal sehen. Und dann werden wir die ganze Matchcard durchgehen für die beiden Tage. Und ich bedanke mich bei euch. Danke, Nico.
Jo.
Danke, Flo.
Ja, kein Problem.
Und wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao.